Ja, liebe Geschwister, heute habe ich mal eine persönliche Herausforderung für mich angenommen, die ich mir schon viele Male vorgenommen hatte. Ich habe mir mal nicht mein eigenes Thema gesucht, sondern ich habe tatsächlich den Predigttext genommen, der für diesen Sonntag vorgesehen ist. Und ich habe dabei sogar gelernt, dass dieser Predigttext, ich weiß nicht ob immer, aber doch sehr oft am vierten Advent steht. Aber bevor ich zum Predigttext komme, möchte ich jemanden zu Wort kommen lassen, der mit Gott eigentlich nichts anfangen kann. Friedrich Nietzsche schrieb in Band 2 von Also sprach Zarathustra über die Christen: Bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. Und damit ihr jetzt nicht nur Zuhörer seid, habe ich ein kleines Experiment am Anfang mit euch vor, einen kleinen Auftrag. Freut euch. So, und jetzt guckt euch mal um zu eurem Nächsten, ob ihr die Freude sehen könnt. Also ich sehe immerhin, es gibt doch den einen oder anderen, der ein Lächeln im Gesicht hat. Also zumindest so ein ganz kleines bisschen habt ihr das hingekriegt. Ich muss sagen, mir fällt das schwer, so eine Aufforderung, freue dich, einfach so nachzukommen. Aber in unserem Predigttext geht es genau darum. Der steht in Philipper 4, die Verse 4 bis 7. Dort heißt es: Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wer die Briefe von Paulus liest, der ist ja schon einiges von ihm gewöhnt. Aber ich finde, irgendwie ist das doch schon arg weltfremd, was Paulus hier von uns verlangt. In unserem Anfangsexperiment seid ihr immerhin zu einem Lächeln in der Lage gewesen, so für ein paar Sekunden. Das ist ja schon nicht so ganz schlecht. Aber Paulus fordert hier gleich, dass wir uns alle Zeit freuen sollen. Nicht nur im Moment, sondern unser ganzes Leben lang. Alle Zeit freut euch. Ich weiß nicht, kennt ihr Christen, die sich immer freuen? Ich kenne schon Menschen und auch Christen, die fröhlicher sind als der Durchschnitt, die vielleicht auch mehr lachen, mehr lächeln, die ihm freundlicher begegnen als andere. Aber immer fröhlich und immer voll Freude, also mir ist keiner eingefallen, wo ich darüber nachgedacht habe. Und ganz ehrlich, was wären das eigentlich für unangenehme Zeitgenossen, die sich immer freuen? Wir haben ja im Zeugnisteil schon einiges gehört. Stellt euch vor, jemand, der euch nahe steht, Ehepartner, Kinder oder ein anderer naher Angehöriger, liegt auf der Intensivstation. Und es ist unklar. Was kommt raus? Ergebnis offen. Und dann kommt so ein fröhlicher Mensch, der voller Freude ist, mit strahlendem Lächeln zu euch und sagt dir: Freue dich, freue dich doch. Oder mit Nietzsche: Seh doch mal erlöster aus. Im Weltlichen gibt es das übrigens auch. Da sagt man dann vielleicht Kopf hoch. Manchmal mag so eine Ermunterung auch passen, aber oft ist sie doch eher Ausdruck, dass wir mit dem Leid und der Not des anderen eigentlich nicht umgehen können und überfordert sind und uns gar nicht darauf einlassen wollen. Freu dich doch. Denk dran, du bist doch beim Herrn. Deine Not, die möchte ich eigentlich gar nicht mittragen. Ich glaube, das ist eher selten die Art Trost, vor allem wenn sie auch so plump daherkommt, die man in einer schweren Zeit braucht. Und wie mag es erst den Geschwistern gehen, die vielleicht in zerbombten Kriegsruinen gerade frieren, im Schützengraben liegen irgendwo, auf andere Menschen schießen sollen oder selbst vor Beschuss fliehen? Wie mag es den vielen Christen gehen auf dieser Welt, die in Arbeitslager gesteckt werden wegen ihres Glaubens und dort misshandelt werden? Ja, es gibt Berichte, dass sie Kraft daraus ziehen aus dem Herrn, gerade in der Verfolgung. Wer die Hefte von Open Doors liest, da gibt es immer wieder Zeugnis davon. Aber ob sie wirklich auch in dieser Not immer so fröhlich durch die Welt marschieren können? Manchmal ist es ja ganz gut, wenn man irgendwo an so einer Bibelstelle sich stößt, mal zu gucken, wie haben denn das andere in der Bibel gemacht? Und die oberste Autorität ist natürlich Jesus. Ist Jesus denn eigentlich immer so fröhlich durch die Welt marschiert? Die bekannteste Situation ist sicher im Garten Gethsemane, in der Nacht vor seinem Tod am Kreuz. Und da können wir in Lukas 22 nachlesen, wie es ihm gegangen ist. Dort steht: Und als er in Angst war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Und an anderer Stelle wird berichtet, wie Jesus reagiert, als er die Stadt Jerusalem sieht. In Lukas 19 heißt es: Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Jesus hatte Angst, Jesus hat geweint. Er war ganz Mensch wie wir. All die Gefühle, die uns manchmal bedrücken, kannte er auch. Und eben nicht nur das Gefühl der Freude. Und überhaupt, sollten nicht gerade wir Christen uns durch unsere Barmherzigkeit, unser Mitgefühl auszeichnen? Ist also Paulus weltfremd? Kennt Paulus die Not der Welt nicht? Hat er selbst keine Sorgen, keine schweren Zeiten, wo er sich mal nicht freuen kann? Das scheint natürlich wenig plausibel. Gerade auch im Philipperbrief lesen wir im ersten Kapitel davon, dass er sich im Gefängnis befindet. Auch da Ausgang ungewiss. Und Paulus denkt darüber nach, ob es eigentlich besser wäre, wenn er stirbt und dann beim Herrn ist, oder ob es vielleicht doch besser ist, wenn er wieder freikommt und der Gemeinde weiter dienen kann. Und auch an einer anderen Stelle im Römerbrief fordert uns Paulus auf: Freut euch mit den Freunden, weint mit den Weinenden. Offensichtlich geht es Paulus also nicht darum, wenn er sagt, freut euch alle Zeit, dass wir dauerfröhlich mit einem fest eingebrannten Dauerlächeln durch die Weltgeschichte gehen und immer fröhlich reinschauen. So als wären wir völlig abgehoben von dieser Welt und dem Not und dem Leid in dieser Welt, das es ja ohne Zweifel gibt. Wir sehen es immer wieder und ja, natürlich, wir leiden auch mit. Wir Christen leben noch in dieser Welt. Aber Wir sind nicht mehr von dieser Welt. Ja, Jesus hat uns aufgefordert, geht hin in alle Welt. Alle Welt, also auch in die dunkelsten Ecken. Aber Paulus fordert uns heraus, bei all dem niemals das Wesentliche aus dem Blick zu verlieren. Freut euch im Herrn, im Herrn. Das ist das Eigentliche. Und mit der Geburt Jesus, die wir ja am nächsten Samstag und Sonntag so auch besonders feiern, ist Gottes Reich uns Menschen ganz nahe gekommen. Mit seinem Tod am Kreuz hat Jesus für uns den Weg zum Vater geöffnet. Und wir dürfen Anteil haben an Gottes neuem Reich. Darum geht's. Und eigentlich wissen wir doch, dass Jesus wiederkommen wird, oder? Und wenn er wiederkommt, dann wird er sein Reich vollenden. In Offenbarung 21 heißt es dazu: Siehe, das Zelt Gottes ist bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Ist diese Hoffnung noch in uns lebendig? Tragen wir diese Freude in uns, in unserem Herzen? Letzten Mittwoch habe ich mit Geschwistern beim Bratapfel zusammengesessen und da kam die Frage auf: Was erwarten wir eigentlich noch von Gott? Was erwarte ich noch von ihm? Das, was ich gerade aus der Offenbarung vorgelesen habe, ist diese Erwartung in mir wach? Ich muss zugeben, bei mir ist das oft vom Alltag zugeschüttet. Und die Hoffnung ist vielleicht nur noch so eine ganz kleine Flamme. Tja, da wären wir schon beim nächsten Thema, den Sorgen. Unser Predigttext geht weiter. Ach so, nee, wir sind noch gar nicht bei den Sorgen. Siehst du, die Sorgen des Alltages haben mich so im Griff, ich wollte schon zu den Sorgen springen. Aber nein, Paulus ist ja noch gar nicht bei den Sorgen angekommen. Er hat nämlich, man könnte denken, einen weiteren Auftrag für euch. Im Vers 5 heißt es: Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Aber bei genauerem Hingucken ist gerade das keine Aufforderung. Es ist eine Passivkonstruktion, irgendwie merkwürdig. Das Freuen, das Gefühl, was man ja eigentlich nicht in der Hand hat, das sagt er als Befehl: Freut euch. Aber das Milde sein, andere Übersetzungen sagen auch gütig und freundlich, das hat man vielleicht auch nicht immer im Griff, wenn der Jähzorn hochkommt. Aber immerhin, daran kann man arbeiten, dass man den anderen so begegnet. Aber Paulus setzt das offensichtlich voraus. Wenn wir uns im Herrn freuen, dann hat das für ihn offensichtlich Auswirkungen. Dann werden wir milde. Und es geht nur noch darum, dass die Menschen in unserem Umfeld das auch mitbekommen. Warum? Weil der Herr nahe ist. Und wir sollen Wegweiser darauf sein. Jesus hat es anders formuliert. Er hat gesagt: Ihr seid das Licht der Welt und ihr seid das Salz der Erde. Auch damit ist gemeint, dass wir Wegweiser nicht auf uns, auf unsere schönen Gemeinderäume, sondern auf unseren Herrn Jesus Christus sein sollen. Unser Leben soll ein Anstoß sein, der auf den Erlöser hinweist. Und damit wären wir dann doch wieder bei Nietzsche gelandet. Ich weiß nicht, wie man Erlöster aussehen soll. Aber wenn wir wirklich aus der Freude am Herrn leben und diese Hoffnung in uns lebendig ist, wenn wir auf das Ziel zujagen, dann wird das doch sichtbare Auswirkungen in unserem Leben haben. Paulus schreibt ebenfalls im Philipperbrief vorher das so: Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist, und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Damit wird klar, dass sich die ganze Ausrichtung des Lebens für uns eigentlich verändert, wenn wir diese Hoffnung in uns tragen. Wir müssen nicht mehr uns selbst behaupten in dieser Welt, unseren eigenen Standpunkt. Wir müssen keine Angst mehr haben, übervorteilt zu werden, sondern wir können unseren Mitmenschen in Milde begegnen. Denn wir wissen, der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Jetzt sind wir doch bei den Sorgen angelangt. Seid um nichts besorgt. Scheint mir auch wieder etwas weltfremd zu sein. Und mal ganz ehrlich, die Sorge um etwas ist doch auch was ganz Existenzielles im Menschen. Stellt euch vor, Eltern würden sich nicht um ihre Kinder sorgen. Das kann ja nicht richtig sein. Und natürlich meint Paulus damit auch nicht, dass man sich um nichts kümmern soll. Im Gegenteil, gleich im Anschluss an unserem Predigttext am Ende des Philipperbriefes freut sich Paulus ausdrücklich darüber, dass die Philipper für ihn sorgen. Offensichtlich haben sie ihn nicht nur mit ihren Gebeten und mit ihren Gedanken unterstützt, sondern ihn eben auch finanziell unterstützt, so wie es ihnen möglich war. Und Paulus hat sich darüber gefreut. Und unmittelbar vor unserem Predigttext hat sich offensichtlich Paulus gesorgt, nämlich um zwei Geschwister, die sich irgendwie verstritten haben, und er fordert sie auf, sie sollen sich doch versöhnen. Ja, und noch weiter vorne im Philipperbrief, da geht es um den todkranken Epaphroditus, um den sich offensichtlich auch Geschwister Sorgen gemacht haben und auch er. Und er kann in dem Brief die freudige Botschaft verkünden: Gott hat ihn wieder aufgerichtet. Also es ist damit nicht gemeint, dass wir völlig gleichgültig allem, was passiert, durch die Welt gehen. Oder wie wir es auch in der Bibel lesen, wie es einige Christen am Anfang handhaben und einfach nichts mehr tun, nichts mehr arbeiten. Der Herr kommt ja bald. Wir müssen uns um nichts mehr kümmern. Es geht vielmehr darum, wie gehen wir eigentlich mit unseren Sorgen um? Die sollen wir nämlich nicht allein tragen. Können wir auch gar nicht. Wenn ein Mensch schwer krank ist, ja, die Medizin hat Fortschritte gemacht, aber am Ende stehen wir doch hilflos daneben. Aber wir sollen unsere Sorgen vor den Herrn bringen, dass er sie mit uns trägt. Und das sollen wir im Gebet und Flehen mit Dank vor Gott bringen. Es fällt auf, dass Paulus hier diesen Schwerpunkt setzt, ne? Im Gebet und Flehen mit Dankbarkeit, mit Danksagung. Warum? Ja, da drückt sich aus, wer ist denn dann der eigentlich Handelnde? Denn dem Dank, den bringe ich doch dem gegenüber, der aktiv wird. Und das ist Gott. Gott ist der eigentliche Akteur, der sich um unsere Sorgen kümmert. Und ja, der Geber aller guten Dinge ist. Und letztlich äußert sich doch christliche Freude eben auch im Danken. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Der Herr ist nahe. Bringt eure Anliegen im Gebet mit Danksagung vor dem Herrn. dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen.